Ich steige jetzt einmal ein in die sogenannten Realwissenschaften beim Hegel, Realphilosophien. Zunächst Naturphilosophie, also drei Abteilungen habe ich mir gedacht. Zunächst Naturphilosophie, dann Geistphilosophie, subjektiver Geist und dann die Rechtsphilosophie, Staatswissenschaft. Der Hegel macht eine Ableitung der Natur. Schon das Anliegen ist ein wenig wahnsinnig. Er stellt sich die Frage, warum gibt es die Natur? Also nicht, ich bin Naturwissenschaftler, Wissenschaftler von der Natur und stelle mir die Frage, welche Gesetze gelten in der Natur? Ich finde da manches vor, erklär mir es. Sondern er will auch noch für die Existenz der Natur einen Grund wissen und veranstaltet eine Deduktion aus der Logik. Er behauptet, weil es die Logik gibt, deswegen muss es die Natur geben. Das ist ein logischer Übergang. Wie geht der? Dafür steht das Zitat bei dem Arabisch zweitens. Die Natur hat sich als die Idee in der Form des Andersseins ergeben, da die Idee so als das Negative ihrer selbst oder sich äußerlich ist, so ist die Natur nicht äußerliche, nur relativ gegen diese Idee, sondern die Äußerlichkeit macht die Bestimmung aus, in welcher sie als Natur ist. Was sagt Hegel über die Natur? Das Ganze steht unter, das ist nicht irgendein Zitat, sondern das Zitat steht unter der Überschrift der Begriff der Natur. Was sagt Hegel über die Natur? Er sagt eigentlich was sehr Schlichtes einerseits. Er sagt, die Natur ist etwas anderes als Geist-Idee. Er sagt es aber nicht so, obwohl er sachlich nichts anderes sagt in dem Zitat. Er sagt es aber nicht so, wie ich es jetzt gerade gesagt habe. Die Natur ist etwas anderes als Idee, als Geist, als was Ideelles. Er sagt, dass sie nicht Geist ist, sei ihre Bestimmung. Sie ist das andere des Geistes. Das ist ein Witz. Das ist das, was ich vorhin als Logik des unendlichen Urteils kurz hin erzählt habe. Das ist genauso eine Bestimmung. Wenn man sagt, dass der Tisch ist kein Pferd, dann ist es ungefähr so etwas Ähnliches wie die Bestimmung, die hier der Hegel von der Natur gibt. Die Natur ist nicht Geist und meint aber mit dem jetzt den Witz der Natur begriffen zu haben oder hingesagt zu haben. Er behauptet glatt, dass die Natur kein Verhältnis zum Geist hat, dass sie etwas anderes ist. Das macht ihren Witz aus und das sei eben das Verhältnis, was sie bestimmen würde. Der Grund ist schlicht, er liegt darin, dass Hegel eben ein Verhältnis zwischen Geist und Natur herstellen will. Das macht er dadurch, dass er sagt, das Anderssein, eben gerade, dass es nicht Geist ist, dass der Geist der Natur äußerlich ist und umgekehrt, das sei das Verhältnis, das bestimmende Verhältnis zwischen Geist und Natur. Der ganze Übergang, dieser Wille, ein Verhältnis zwischen Geist und Natur herzukriegen, erklärt sich also pur aus Hegels eigenem Interesse. Der Hegel hat ja selber seine eigenen logischen Gedanken, also die Gedanken, die er in der Logik niederlegt, als die Gedanken Gottes vor der Schöpfung hingestellt und damit diesen Willen zum Ausdruck gebracht. Aus der Logik, aus dem Denken, eben weil er immer zu beweisen will, dass das Denken nichts anderes als eigentlich sich selber als geistig Durchdrungenes zum Gegenstand hat. Weil er das beweisen will, muss er an der Natur eben zeigen, dass die was Geistiges ist. Und das ist der Übergang, den ich gerade versucht habe zu kritisieren. Ich mag über die Naturphilosophie selber nicht viel sagen. Vielleicht so viel. In der Naturphilosophie Hegels sind auch durchaus Erkenntnisse zu finden. Der Hegel zitiert Gesetzmäßigkeiten, die Physiker herausgefunden haben, und ist damit sturzzufrieden, dass er da Erkenntnisse vor sich hat. Allerdings nicht, weil man mit den Gesetzen die ein Juden oder sonst einer herausgefunden hat, etwas erklären kann, sondern dem Hegel gefällt daran gerade, dass es Gesetze sind. Dem gefällt, dass getrennt vom Inhalt der Gesetze Gesetzmäßigkeiten vorliegen. Warum? Schlichte Antwort, er kann darauf verweisen, dass man in der Natur Allgemeines vorfinden kann. Und deswegen ist immer sein Übergang in, da sieht man doch, dass in der Natur Geist waltet, eben weil man sie unter eine logische Kategorie etwas Allgemeines beugen kann. Es gehört in das Kapitel, was ich vorhin erklärt habe, Subsumption unter die Logik als Beweis dafür, dass in der Sache etwas Geistiges waltet. Sein Argument, ich kann sie erkennen, also ist sie nichts anderes, die Natur verwirklichte Erkenntnis. Ich mache mal den Übergang in die Geistabteilung. Dafür steht das Zitat. Drittens. Die Ableitung des Geistes aus der Natur. Ich lese das Zitat vor. Der Geist hat für uns die Natur zu seiner Voraussetzung, deren Wahrheit und damit deren absolut Erstes er ist. In dieser Wahrheit ist die Natur verschwunden und der Geist hat sich als die zu ihrem Fürsichsein gelangte Idee ergeben, deren Objekt ebenso wohl als das Subjekt der Begriff ist. Was sagt der Hegel da? Er sagt erstens, die Natur, geistlos wie sie ist, sie hat ja keinen Begriff von sich, die Natur, geistlos wie sie ist, weiß nicht, dass sie die Voraussetzung für den Geist ist. Aber für uns, aber Hegel weiß es, dass die Natur Voraussetzung für den Geist ist. Und er begründet daraus die Notwendigkeit, deswegen muss die Natur, warum eigentlich sie wieder das Argument gesagt, sie weiß es doch gar nicht, deswegen muss die Natur Geist werden. Auch hier wieder der Übergang aus dem Bewusstsein Hegels über die Sache zu einem sachlichen Übergang gedrechselt. Wenn der Hegel in seine eigene Logik geguckt hätte, unter Voraussetzung, hätte er gemerkt, dass eine Sache als Voraussetzung zu bestimmen nie und nimmer eine Notwendigkeit hergibt, dass sich auch das realisiert, wofür sie Voraussetzung ist. Ich habe das letzte Mal so ein ähnliches Argument an der Logik vorgeführt. Voraussetzung, das ist so eine ähnliche Kategorie wie Bedingung. Man behauptet, eine Sache gibt es nicht ohne ihre Voraussetzungen. Aber die Umdrehung, dass wenn die Voraussetzung vorhanden ist, dass es dann auch die Sache, wofür sie Voraussetzung ist, gibt, das steckt in der Voraussetzung gar nicht drin. Es behauptet aber in dem ganzen Zitat nichts weiter als, die Natur ist Voraussetzung für den Geist. Ja, das kann man schon sagen. Die Natur ist wirklich Voraussetzung für den Geist. Bloß darin liegt keine Notwendigkeit für diesen Übergang in dem Argument Voraussetzung. Das war jetzt wieder ein Zitat, wo ich das Schlechte am Hegel zeigen wollte. Eben diesen Wahn, der sich erklärt aus seiner Absicht, Erkenntnis als Beweis der Vernünftigkeit der Welt vorzuführen und deswegen Konstruktionen aufmacht, wo er aus der Logik Übergänge macht in die Sachen und damit bewiesen haben will, eben, dass die Logik in den Sachen waltet. Jetzt gibt es in der ganzen Geistabteilung von Hegel etliche Sachen dargestellt, die durchaus interessant und korrekt sind. Und darüber geht die lange Passage, die zusammengesetzt ist aus mehreren Paragraphen in der Enzyklopädie. Über Psychologie geht es. Ich habe ein paar Stellen zitiert, weil in dieser Abteilung Psychologie durchaus interessante Auskünfte nachzulesen sind über Geistestätigkeiten. Das ist der Gegenstand der Psychologie. wenn man es auf die Philosophie bezieht einmal. In einer ganzen Abteilung der modernen Philosophie, nämlich in der Sprachphilosophie und überhaupt dem ganzen Empirismus, gilt Folgendes: Das Allgemeine, die Vorstellungen, dass Worte eine Bedeutung haben, dass die was Allgemeines sind, all das gilt als ziemlich mysteriös. Ein empiristischer Philosoph stellt sich dazu so, dass er sagt, ja, wenn man das, was Worte bedeuten zum Beispiel, oder was eine Vorstellung ausmacht, wenn man das anfassen könnte, dann könnte man zufrieden sein, dann hätte man was Handfestes. So aber, weil man es nicht anfassen kann, ist es ein enormes Problem. Ganze Philosophengenerationen befassen sich mit dem Problem, wie existiert eigentlich das Allgemeine? Existiert es auch so wie das Mikrofon da vorne? Kann man das antatschen? Kann man das angucken irgendwo? Auch die Frage, wie kommt es zustande, Vorstellungen? Wenn man das wüsste, wie das zustande kommt, dann könnte man sagen, naja, wenn ich es ableiten könnte, aus was man anfassen kann, dann wäre ich auch wieder zufrieden. Solche Probleme werfen empiristische Philosophen auf und sie haben auf der anderen Seite für das Aufwerfen dieser Probleme, deswegen komme ich immer auf Anfassen, einen eindeutigen Maßstab. Sie behaupten nämlich, das Unmittelbare, die Empfindung, das wäre das Objektivste, was man sagen könnte. Also etwas unmittelbar Empfundenes, das ist das Objektive. Vorstellungen und so weiter, das ist was Allgemeines und kann man nicht anlangen und deswegen ist das irgendwas Kurioses. Solche Philosophen problematisieren, das möchte ich an der Passage zeigen, die elementarsten Geistesleistungen eben vorstellen, anschauen, wahrnehmen und so weiter. Die elementarsten Geistesleistungen werden von diesen Philosophen problematisiert, ohne dass sie überhaupt die geringste Ahnung von diesen Geistesleistungen zu haben brauchen. Die Auflösung ist schlicht, sie möchten nämlich das Denken, eben das Allgemeine, bezweifeln. Ihr Beruf ist Skeptiker sein. Ihr Argument lautet, wenn schon die elementarsten Geistesleistungen, eben das Vorstellen, das Sprechen, wo man Worte mit Bedeutungen benutzt, wenn schon die elementarsten Geistesleistungen problematisch sind, wie soll dann Wissenschaft gehen? Das ist ein Skeptiker-Argument. Die merken gar nicht, dass sie in ihrem skeptischen Wahn das Denken so gründlich wie möglich bezweifeln zu wollen, nämlich schon an seinen Voraussetzungen. Ein Skeptiker macht sich ja nie daran, zu sagen, dieser Gedanke ist verkehrt, das wäre ja mal eine Leistung, hätte auch viel zu tun an der Universität. Nein, an den Voraussetzungen des Denkens das Denken blamieren. Solche Skeptiker merken gar nicht, dass sie in ihrem Wahn schon an den Voraussetzungen des Denkens soll es immer zu hapern, dass man überhaupt sprechen kann, ein einziges Rätsel. Eine glatte Themaverfehlung begehen. Die Wahrheitsfrage, die Frage, ob ein wissenschaftliches Urteil haltbar ist, werfen Sie an lauter psychologischen Kategorien auf. Weil Sie nicht wissen, wie die Übergänge von der Empfindung zur Vorstellung gehen, soll Wissenschaft problematisch sein. Beides hat überhaupt nichts miteinander zu tun. Die Wissenschaft, das Denken hat den Zweck, den Inhalt des Bewusstseins, Vorstellungen korrekt zu bestimmen, das kann man richtig und verkehrt machen, nur dort hat überhaupt die Wahrheitsfrage ihren Platz. Die Psychologie hat was ganz anderes zum Inhalt, nämlich die Formen des Bewusstseins. Eine Themaverfehlung. Sie werfen die Wahrheitsfrage wo auf, wo sie keinen Platz haben. Eben an Kategorien wie Vorstellen, Empfinden, das sprachliche Zeichen und so weiter. Sie haben deswegen auch, wegen dieser Verwechslung von Logik und Psychologie, keine Ahnung von beiden. Dass Sie nicht wissen, wie eine Vorstellung zustande kommt, halten Sie für ein gelungenes Argument dafür, diese Geistesleistung zu problematisieren. Was ist eine Wortbedeutung? Gibt es Bücher, die heißen Die Bedeutung von Bedeutung? Das sind Bücher, die können auch nichts anderes machen, als sich der Worte bedienen. Derjenige, der so ein Buch aufschreibt, der gibt einfach mit dem Buch, man muss gar nicht lesen, was drin steht, die Auskunft, ja, ich beherrsche diese Geistesleistung prächtig. Schlägt man das Buch auf und liest nach, eine einzige Bezweiflung, dass man mit Worten allgemeine Vorstellungen bezeichnen kann. Also sie bezweifeln, dass es sowas gibt wie Wortbedeutung zum Beispiel, eben auch wieder, weil das was Allgemeines ist. In Büchern, in denen viel Unsinn steht, denen man aber nicht vorwerfen kann, sie würden daran scheitern, dass die Worte keine Bedeutung haben. Sie bedienen sich dieser Geistesleistung, die in der Sprache vorliegt, und zwar, um Bücher zu schreiben, in denen genau diese Geistesleistung bezweifelt wird. Einmal ich komme jetzt zu der Passage vom Hegel. Mal den Ausgangspunkt genommen. Der Maßstab solcher empiristischer Skeptiker heißt, das Objektivste, das deswegen auch der Maßstab für wissenschaftliches Urteilen sein sollte, wäre die Empfindung, weil dabei am wenigsten der Verdacht aufkommt, es würde dabei gedacht beim Empfunden sein, beim Empfunden werden. Der Gedanke, das war meine Ausführung, ist ja gerade das Mysteriöse. Vielleicht bloß eine subjektive Einbildung. Der Maßstab für Wissen soll die Empfindung sein, eben weil das angeblich das Objektivste ist. Was sagt Hegel dazu? Die Tätigkeit der Anschauung bringt so nach zunächst überhaupt ein Wegrücken der Empfindung von uns, eine Umgestaltung des Empfundenen in ein außer uns vorhandenes Objekt hervor. Durch diese Veränderung wird der Inhalt der Empfindung nicht verändert. Der Hegel behauptet glatt, in der Empfindung sei überhaupt noch kein Objekt vorhanden. Es sei erst eine Leistung der Anschauung. Im Empfinden ist das, was man empfindet, unmittelbar eins mit der eigenen Subjektivität. Etwas als schön, angenehm empfinden. Da fällt mir kein Urteil über ein Objekt, sondern hat eben eine Empfindung an sich. Erst die Anschauung ist das Bewusstsein von einem Objekt, dem die Empfindung als Inhalt zugeschrieben wird. Hegel behauptet in derselben Passage, der Inhalt von Empfindung und Anschauung ist dasselbe. Der Unterschied besteht darin, dass das Subjekt die Empfindung nach außen legt, sie einem Objekt zuschreibt. Also das erste Urteil heißt, die Empfindung ist überhaupt deswegen nicht das Objektivste, weil in der Empfindung gar kein Objekt vorhanden ist. Das steht in dem Zitat drin, wie das Objekt da reingebracht wird. Ruhe. Was ist denn in dem Satz gesagt, mir ist das angenehm? Ja, aber was ist denn der Inhalt der Empfindung an der Stelle? Das ist ein subjektives Gefühl. Das bildest du an dir aus. Das ist damit behauptet. Und es ist eine Geistesleistung, das ist das nächste behauptet, es ist eine Geistesleistung überhaupt zu die Empfindung einem Objekt, den Inhalt der Empfindung einem Objekt zuzuschreiben. Ich erläutere mal das lange Zitat bis zum Ende. Das ist so ein Durchgang durch die Geistesleistungen. Ich lese es vor. Als die Anschauung zunächst erinnernd, setzt die Intelligenz den Inhalt des Gefühls in ihre Innerlichkeit, in ihren eigenen Raum und in ihre eigene Zeit. So ist er, der Inhalt, Bild. Die eigentliche sogenannte Erinnerung ist die Beziehung des Bildes auf eine Anschauung, und zwar als Subsumption der unmittelbaren einzelnen Anschauung unter das der Form nach Allgemeine, unter die Vorstellung, die derselbe Inhalt ist. Schon die Bilder sind allgemeiner als die Anschauungen, sie haben indes noch einen sinnlich konkreten Inhalt, dessen Beziehung auf anderen solchen Inhalt ich bin. Ich mache mal hier Schluss, erläutere erstmal das. Der Hegel behauptet, was man sich von einer Anschauung merkt, das ist wieder was anderes wie eine Anschauung. Es ist nämlich ein Bild. Zwischen Anschauung und Empfindung, hat der Hegel gesagt, besteht derselbe Inhalt. Der Unterschied ist, dass ich den Inhalt der Empfindung einem Objekt zuschreibe. Der Unterschied zwischen Anschauung und Bild, das was man wenn man sich was merkt, eine Anschauung merkt, der Unterschied da ist ein inhaltlicher. Nicht alles, was in der Anschauung ist, behält man als Bild. Und zwar nicht nur, weil man manches vergisst, vor allem, weil man manches für unerheblich hält und deswegen vergisst. Und es ist nicht bloß die negative Geistesleistung, dass dann das Bild weniger ist als die Anschauung, sondern vor allen Dingen das Umgekehrte, weil man anderes an der Anschauung für bemerkenswert hält und deswegen heraushebt und sich deswegen auch merkt. Also das sich erinnern, das etwas behalten, sich etwas merken, ist was anderes als eine schlechte Fotografie zu machen. Da merkt man schon, auf was in der Anschauung ein Subjekt seine Aufmerksamkeit gerichtet hat. Und danach behält er den Inhalt der Anschauung als Bild. Was ist eine Erinnerung? In der Erinnerung wird so ein Bild wachgerufen. Man hat sich's gemerkt und es wird jetzt wachgerufen. Der Hegel behauptet, der Anlass für so ein Wachrufen ist eine Anschauung. Jeder kennt es, wenn einer sagt, ja, wo ich dich jetzt gerade sehe, fällt mir ein. Ja, wie kommt eigentlich sowas zustande? Da ist die Anschauung der Anlass dafür, dass einem ein Bild, eine Anschauung, die man mal gemacht hat, wieder einfällt. Irgendeine Seite an der Anschauung ist identisch mit dem Bild, was man sich aufbewahrt hat. Und das Erinnern ist die Subsumption der gemachten Anschauung unter dieses Bild. Die Anschauung ist der Anlass dafür, dass mir das Bild einfällt und sonst nichts. Das ist eine Erinnerung. Und zwar zunächst eine, die an die Anschauung gebunden ist. Es gibt eine zweite Sorte von Erinnerung, die einen Übergang zum Assoziieren macht. Das möchte ich auch noch erklären, was das ist. Beim Assoziieren ist nicht mehr eine Anschauung, die man macht. Man hat ein etwas Sinnliches präsent und deswegen fällt einem was anderes ein, sondern da ist man selber der Produzent seiner Einfälle. Da bin ich derjenige, der sich aus der Erinnerung ein Bild wachruft. Das ist ein Entlanghangeln an den eigenen Einfällen. Die Beziehung der Einfälle aufeinander kommt durch meine Willkür zustande. Irgendeine Gemeinsamkeit zwischen den Bildern ist mir Anlass, ein nächstes Bild wachzurufen. Manch ein Professor zum Beispiel denkt nur so. Das ist dann ein Mangel des Denkens. Also man erinnere sich mal, es gibt schlagende Beispiele aus der Literaturwissenschaft. Da wird ein Dichter vorgestellt und dann geht es über zu, wann hat denn der gelebt, was ist da alles passiert zu seiner Zeit, dann fällt ihm irgendwas ein. Das sind Verknüpfungen, die deswegen willkürlich sind und das Denken, das so stattfindet, auch mangelhaft ist, weil eben das Verknüpfende der Einfälle gar nicht den Witz einer Sache aussprechen will, sondern irgendeine beliebige Gemeinsamkeit zwischen den sich aneinander abarbeitenden Einfällen der Fortgang ist. Wenn es aber damit, dass das, wenn man sagt, assoziierendes Denken, dass das ein Mangel des Denkens ist, soll dennoch nicht gesagt sein, dass das Assoziieren keine Geistesleistung ist. Man kann nämlich das Produkt dieser Geistesleistung durchaus bestimmen. Ich lese mal die Hegel-Passage zum Ende durch. Ich fange nochmal an nach dem 454. Schon die Bilder sind allgemeiner als die Anschauungen. Sie haben indes noch einen sinnlich konkreten Inhalt, dessen Beziehung auf anderen solchen Inhalt ich bin. Also ich bin derjenige, der einen Einfall mit dem nächsten verknüpft. Das ist kein sachlicher Fortgang, sondern irgendeine Seite fällt mir auf und an der rufe ich mir was aus meiner Erinnerung ins Gedächtnis. Indem ich nun aber meine Aufmerksamkeit auf diese Beziehung richte, so komme ich zu allgemeinen Vorstellungen oder zu Vorstellungen im eigentlichen Sinne des Wortes. Denn dasjenige, wodurch die einzelnen Bilder sich aufeinander beziehen, besteht eben in dem ihnen Gemeinsamen. Mache ich wieder eine Pause. Die Leistung der Assoziation. Also wie gesagt, assoziierendes Denken ist schlecht, weil das Denken dabei zu kurz kommt. Man kann aber durchaus das Assoziieren einmal als Leistung besprechen, die ein Produkt hat. Da kommt man auf Folgendes. Durch das Assoziieren, durch das Hervorrufen eines Einfalls durch den Vorhergehenden, lenkt das Subjekt seinen Blick auf die Beziehungen zwischen den Bildern, zwischen seinen aufbewahrten Erinnerungen. Es merkt so Identitäten, Gemeinsamkeiten, Ähnlichkeiten. Die werden über das Assoziieren überhaupt erst entdeckt. Und der Hegel behauptet, wenn man seinen Blick auf diese Beziehungen der Bilder lenkt, auf dem Weg kommt man zu allgemeinen Vorstellungen. Denn dasjenige, wodurch die einzelnen Bilder sich aufeinander beziehen, besteht eben in dem ihnen Gemeinsamen. Und das Beziehen, das willkürliche Beziehen, das ist erstmal das Assoziieren. Und wenn man sich seine Aufmerksamkeit auf die Beziehung lenkt, dann hat man überhaupt einen allgemeinen Inhalt erst einmal zum Gegenstand des Bewusstseins gemacht. So kommen allgemeine Vorstellungen zustande. Ich lese mal weiter. Allerdings kann man sich auch ohne die Sache zu erfassen mit Worten herumschlagen. Dies ist aber nicht die Schuld des Wortes, sondern die eines mangelhaften, unbestimmten, gehaltlosen Denkens. Die nächste Geistesleistung besteht darin, die allgemeinen Vorstellungen festzuhalten. Und das macht der Geist, indem er ihnen einen Namen gibt. Das ist die Leistung der Sprache des Worts. Das Bewusstsein hält im sprachlichen Zeichen allgemeine Vorstellungen fest. Es behält sie, indem es sich diese Zeichen, Namen, merkt und sich an diesen Namen entlang eben diese allgemeinen Vorstellungen wieder in Erinnerung ruft. Das war jetzt die Ausführung dazu, wie allgemeine Vorstellungen, was das für eine Psychologie ist, wie die zustande kommen und wie allgemeine Vorstellungen existieren, eben im Namen, den sich das Subjekt merkt und an dem es die allgemeine Vorstellung sich wieder ins Bewusstsein rufen kann. Nichts daran ist mysteriös, dass sich unter Zuhilfenahme der Sprache mancher Schmarrn gedacht wird, eben die Wahrheitsfrage, die Sprachphilosophen und empiristische Philosophen so gern an dem Zeug aufwerfen, haben mit all dem nichts zu tun. Das hat der Hegel auch noch gewusst, das war das Letzte, was ich vorgelesen habe. Allerdings kann man sich auch, ohne die Sache zu erfassen, mit Worten herumschlagen. Dies ist aber nicht die Schuld des Wortes, sondern die eines mangelhaften, unbestimmten, gehaltlosen Denkens. Wenn man in der Sprache Schmarrn denkt, dann liegt es eben nicht an der Sprache, sondern am falschen Denken, das den Inhalt seines Bewusstseins falsch bestimmt, Vorstellungen falsch aufeinander bezieht und nicht an der Sprache, wie die Sprachphilosophen behaupten.